Lydia Rastgiger, Kapitel 6, Bücherbrand. Zwischen Poppelsdorf und der Schweiz gehen allerhand Briefe hin und her. Mutter Giger, die nach ihrer Tochter und den Enkel planget, schreibt, die Lydia soll unbedingt das Deutschland verlassen. Sie sagen fürs Erste willkommen daheim, Platz hat's genug. Die Schwester, die eben das fürcht und dass ihr etwas abging für später, staunt über einen Theolog, der die Bedeutung von einem Eheversprechen den Weg könne vergessen und mahnt, Mutter sei nicht mehr die Jüngste und nicht mehr belastbar. Auf keinen Fall dürfe man ihre Tochter mit allen 5 Kindern zumuten. Eine Freundin findet wieder, die Lydia soll sich nicht gefallen lassen, von einer jüngeren Rivalin rausgeholt werden und erinnert an die materiell schwierig und gesellschaftlich verachtete Position, wo eine Geschiedene eben immer noch reinkomme. Ein Deutschschweizer Cousin wieder empfiehlt, sobald wie möglich in die sichere Schweiz heimkommen. Wieso ihr der Schaki in diesem Zusammenhang schreibt, findet sich spässig, aber ja nu, es wird halt eben viel umeinander geschwätzt in ihrer Verwandtschaft. Was sie noch mehr ärgert, ist der Bescheid von ihrer Schwester, ihr Brief sei aufgeschnitten und mit einem Stempel von der deutschen Zensur angekommen. Nicht lang, da hat auch sie einen derigen Brief von aus der Schweiz in der Hand. Es ist schon peinlich, dass die Nazi noch mühen, ihre Nasen in ihre privaten Angelegenheiten stecken. Von ihrem Mann erfahrt sie, der Hinkel hat es Heimtückengesetz erlassen und verboten, nachteilige Meldungen ins Ausland zu schicken. Die Polyphonie in ihrer Korrespondenz bringt Lydia nichts Eindeutiges und nach langem Wehrweisen kann sie sie nicht für eine Änderung entschliessen. Sie erklärt sich gegen eine Scheidung. So braucht sie dem Kind nichts zu sagen davon. Lydia verschrickt, wo sie den Kurt hört, sich aufregen wie selten. Unbegreiflich, so etwas im 20. Jahrhundert. Und wonach ergänzt, unerhört, das im Land der Dichter und Denker, der Kurt, ein Kulturverbrechen, wonach diese Schande. Um was geht's? Wonach liest aus der Zeitung vor? Es ist der 11. Mai 1933. Ein symbolischer Akt mit läuternder, krankheitsaustreibender Wirkung. Gestern strömten wahre Menschenmassen die Linden entlang zum Opernplatz, um sich mit eigenen Augen zu überzeugen von der Säuberung unseres Vaterlands von schädlichen Druckerzeugnissen, verpestet von verräterisch eingeschleusten Giftpilzen. Unter den Klängen des Deutschland- und des Horst-Wessel-Lieds jubelten zahlreiche echte Deutsche, den Studenten und Professoren zu, welche brennende Fackeln in den zu einem hohen Haufen aufgetürmten, staats- und sittenverderbenden Schund, meist jüdischer Provenienz schleuderten, während tüchtige SA-Männer im Verein mit wackeren Polizeibeamten im Schweiße ihres Angesichts die läuternde Flamme mit weiteren verbotenen Büchern speisten. Niedertracht, welche hochbeladene Kraftfahrzeuge aus pflichtvergessenen Buchhandlungen abholten und ständig neu hinzubrachten. Ich kann das beinahe nicht vorlesen. Den Anfang des Reichens der Nestbeschmutzer machten so verantwortungslose Schmierer wie Sigmund Freud, Karl Marx, Kurt Tucholsky, Vicky Baum und Franz Werfel, aber auch Verräter wie die Brüder Mann, ein Remarque und andere, welche sich auf infame Weise in die Gunst eines ahnungslosen Publikums eingeschlichen hatten. Diese waren gefolgt von einer fast endlosen Liste weniger bekannter, aber nicht weniger dreister Namen.
»Und niemand wehrt sie dagegen«, reklamierte Kurt.
»Kein Wort des Tadels in der Presse.«
»Wonach?«
»Kein Protest. Deutschland schläft und ist blind.«
»Der Mittelstand schwiegt. Die Professoren schwiegen. Durchs Band weg. Alles schwiegt.
Das gesamte deutsche Volk, als ginge sowas nicht alle an.«
»Leider nichts Neues. Auch zum Arier-Paragraph hat einzig der Kollege Bonhoeffer das Wort ergriffen.
Im Mecklenburgischen nichts als feiches Schweigen nach dem Ausschluss der jüdischen Pastoren aus unserer Kirche.
Und jetzt das, ein unerhörte Schand.
Ein Kulturverbrechen.
Mich nimmt's nur Wunder, ob auch mir die Ehre widerfahren ist, dass meine Arbeiten einem narzisstischen Heidegott geopfert werden.
Alles wurde verbrannt, alles Jüdische, alles gegen Hitler, selbst Thomas Mann, wegen seiner Rede von 1922 von Deutscher Republik.
So viel ich vom Pastor Niemöller gehört habe, ist in Berlin sein Buddendrucks vom Scheiterhaufen gerettet worden von einem Professor, der sonst begeistert mitsäuselt hat.
Auch Döblins, Berlin-Alexanderplatz, natürlich Walter Benjamin, von Ossietzky, dann Erich Kästner, Becher und selbstverständlich Toller, Leonhard Frank, E.E. Kisch und viele andere mehr gehören zu den Opfern.
Also, was Rang und Name hat, vor allem Leute, wo denken.
Warner vor der Barbarei.
Es geht um Unterdrückung vom Geist.
Die Vernichtung des Pfingstwunders.
Und so eines Stumpfsinnigs, so eines mittelalterlich verblendetes Werk verübt Studenten, Professoren, unbegreiflich.
Die sogenannte Elite des Landes verbrennt die Werke, denen sie alles verdanken sollte.
Warum machet ihr das? Zum sich ein Viertelchen verschaffen, ein Pöstchen, wie der Heidegger zu Tübingen.
Windfahnen.
Lassen sie sich mitreissen von einer nachgeheizten Stimmung,
heulen mit den Wölfen.
Aus Angst?
Feichlinge.
Aber Achtung, die Bücherverbrennungen sind eine Machtdemonstration. Eine Warnung. Kein Vierteljahr ist vergangen seit dem Reichstagsbrand und dem Hinkel seiner grausamen und ungerechte Reaktion. Weh dem, der sich aufmucken traut, da kommt na Schlimms auf uns zu, das kommt na ganz bös. Die Lydia hat sich ja einigermaßen gegen Scheidung entschlossen gehabt, aber sie kann unmöglich an dem Duett vorbeilassen, an dem Unisono Furioso, so weh das ihre die Einmütigkeit tut. Zwar kann sie die Empörung noch so gut verstehen, im Grund genommen so einverstanden sie, ausgeschlossen fühlt sie sich keineswegs, dabei wird sie ihr ganz eng. Das Ménage à trois mag sie nicht mehr verleiden. Sie sehnt sie nach Befreiung. Sie möchte nichts weder fort. Nacht drauf ist sie wieder lang am Hirne, ob sie sich doch selber scheiden. Aus der Heimat wird er jetzt stark dazu geraten, von ihrer Familie, von Freundinnen. Sie soll mit dem Kind das schlimme Reich verlassen. Sie hat auch gute Angebote, wo sie fürs Erste können unterkommen. Man suche eine Arbeit für sie. Eine ledige Cousine bietet an, sie würden Paul und den Mann anschauen. Die Schule sagen sowieso kein Problem. Für den schlimmsten Fall stellen verschiedene aus ihrem Kreis finanzielle Unterstützung in Aussicht. Das Leben zu dritt ist doch nichts, denkt sie und fragt sich, wann hat es auch angefangen happern mit unserer Beziehung? Der Wechsel vom Striegel nach Leinenfurt hat mich jedenfalls wahnsinnig belastet. Im Striegel, überlegt sie, sind wir gerade knapp 8 Jahre lang gewesen. Heute kommt mir die Zeit fast paradiesisch vor. Aber im Grunde genommen bin ich dort schon schwer enttäuscht gewesen. Der Kurt ist da schon von seiner Sendung wie besessen gewesen. Sein Römerbrief bringt ihm ja auch Erfolg. Da bereits. Und da kommt er eben der Ruf nach Leinenfurt über als Honorarprofessor. Dabei ist er überhaupt nicht vorbereitet zum Vorlesungen gehen. Mir ist schon klar gsi, dass das Hin- und Herreisen auf die Länge nichts wird. Wenn er dann Vorlesungen gibt in Leinenfurt, da muss er während des Semesters praktisch alle Wochen 2 Tage dort hin. Natürlich hat er es richten, dass er mit dem ersten Zug noch zur Zeit für seine Vorlesung in der Universität ankäme und nachher noch den Nachtzug verwünscht. Aber bis er dann in unserem abgelegenen Kaff ankommt, der Weg fällt er natürlich vor und nach seinem Auftritt einen halben Tag aus, mindestens. Und alle die Leute, wo halt ausgerechnet, dass sie im Deutschlandtag müssen zum Herr Pfarrer, die kann ich dann vertrösten. Man drückt ja auch keinem Sänger eine Giger in die Hand. Aber man gewöhnt sich an alles. Und dann kommt das Jahr drauf nach der Ehrendoktor über von dem Leinenfurt. Und da ist klar, dass er sich für eine akademische Karriere entschließt. Und dann noch ins Deutsch raus, 500 Kilometer weiter weg. Aber da ist einfach über meinen Kopf wegbestimmt worden. Der Kurt hat schon gemerkt, wie ungern ich das mitmache. Das verstimmt ihn. In dem Moment ist ihm seine Vorlesung das Wichtigste. Für die opfert er seine Nacht. Schliesslich mache das für die Familie, auch für mich. Aber was das alles für mich wirklich bedeutet, das hat er nie verstanden.
Soweit der erste Teil vom 6. Kapitel Bücherbrand. Später geht's weiter im 2. Teil von dem Kapitel.